ARD.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fakt ab. Diese Woche mit Eneas Roch und mit Julia Nestin. Hallo, hallo.
Hallo.
Wir gucken ja jede Woche, was ist so in der wissenschaftlichen Welt passiert. Gab es tolle Erkenntnisse, gab es komische Erkenntnisse, gab es große Fails? Eneas, was war es bei dir diese Woche, was deine Augen gefesselt hat?
Kein großer Fehler, keine große Erkenntnis. Die Rampe war etwas zu groß für meine winzig kleine Meldung, aber sie ist sehr schön. Nämlich Clownsfische, also der Fisch aus Findet Nemo. Ah. Diese Fische können offensichtlich bis 3 zählen.
Okay, ich bin beeindruckt. Für so einen kleinen Fisch eine ganz schöne Rechenleistung da oben in der Birne.
Darüber sprechen wir nachher, ob es wirklich Rechnen ist. Was hast du?
Ja, ich habe einen großen Fail dabei. Vielleicht hast du davon gehört. Absoluter Fail der Woche im berühmten Nobelpreis Karolinska-Institut, ne? Stockholm, Schweden, ist nämlich ein Gefrierschrank ausgefallen und er hat Jahrzehnte von Forschung damit zerstört. Zumindest hat dieses Ansammeln der Proben, die da drin gelagert waren, 30 Jahre gedauert und
oh nein.
Die sind alle futsch.
Nein, ich hatte gerade noch gehofft, während du das erzähltest, ach ja gut, irgendein Kühlschrank halt, was war da schon drin, aber... Proben, wie viele Jahre? 30?
30 Jahre haben sie da Proben gesammelt und es geht um Leukämieforschung. Also es geht jetzt nicht darum, dass aktuell irgendwie Patientinnen und Patienten irgendwie behandelt werden und deren Genesung jetzt gefährdet ist, aber es ist einfach eine langfristige Sammlung an Proben. Und es ist natürlich absurd und schlimm und es ist einfach ein Riesenfail. Es ist auch ein bisschen lustig, weil, sorry, so Tiefkühler, wir haben alle wir haben nicht genau so ein Ding zu Hause, ja, aber wir haben alle Gefrierschrank zu Hause.
Das würde mich wundern.
Wir können uns vorstellen, wie es ist. Man macht die Tür auf und es kommt einem nur so ein Flatsch entgegen, man merkt so... Scheibenkleister, der Strom war weg, alles kaputt, es stinkt wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob wie so ein Kühlschrank bei denen riecht, aber bei uns zu Hause wird es wahrscheinlich riechen. Es ist schon ein bisschen länger her, dass das passiert ist, über die Weihnachtsfeiertage und das ist so ein Kryotank gewesen, also wo Proben drin sind, die bei minus 190 Grad Celsius gelagert werden, die werden gekühlt mit so flüssigem Stickstoff, das kennen wir alle irgendwie aus den Naturkundemuseen.
Genau, kenne ich aus
so
dem Keller, wo ich meinen...
du aus deinem privaten Keller auch,
Junk
hast du
Food.
Wirklich...
wo ich meine Tiefkühlpommes immer schön schockfroste. Nein,
also das sind
nicht.
Diese Dinge, wo man die dicken Handschuhe anziehen darf und dann so eine Blume nehmen, irgendwo reintunken und dann kann man die Blume so kaputt machen. Das ist so meine Erinnerung an flüssigen Stickstoff.
Ja, ich habe solche Kanister auch schon durch Gegenden getragen. Wenn irgendwo Stickstoff alle war, zu sagen, ich trage eine Packung rüber. Das Coole ist ja, das bleibt ja in so einem Gefäß. Du kannst dann so tragen und manchmal dampft so ein bisschen. Das sieht wirklich aus wie Crazy Scientist.
Mhm.
Aber der Kühlschrank, die haben den einfach dann kaputt gehen lassen. Da war jetzt nicht irgendwie jemand da, der kontrolliert hat oder ein Alarm oder sowas?
Da habe ich noch eine andere Geschichte dabei. Ist nämlich nicht das erste Mal, dass sowas passiert und Forschung zerstört wird. Also die aktuelle Meldung ist, dass 16 der 19 Behälter irgendwie die Zufuhr von dem Flüssigstickstoff unterbrochen war. Und 4 Tage lang ist das okay, aber es waren ausgerechnet 5 Tage und es ging wohl kein automatischer Alarm an. Ich frage mich auch, ich meine, wenn da Proben aus 30 Jahren sind, vielleicht ist das auch so ein 30 Jahre altes Gerät, das ist irgendwie nicht mehr, man weiß ja immer, Forschung nicht so gut mit Geld ausgestattet, man kann sich nicht unbedingt ein zweites Ding leisten, naja, dann warten wir halt, bis es kaputt geht. Außerdem den Antrag zu schreiben für einen neuen dauert auch lang, wie auch immer.
Oder es ist so wie bei der Voyager-Sonde, dass einfach nur noch 3 Leute auf der Erde wissen, wie man das Ding bedient und sich in uralten, auf Papier ausgedruckten Bedienungsanleitungen irgendwie schlau machen müssen, wie man mit der Kiste spricht.
Maybe. Also es wird geschätzt, 44 Millionen Euro sind futsch an Forschung. Ist natürlich ein Schätzwert. Die Uni hat natürlich auch, das Forschungsinstitut hat großes Interesse, denn Wert natürlich sehr hoch anzusetzen. Sie sagen, bislang gibt es keine Anzeichen.
Ach, du meinst einen Versicherungsbetrug? Da waren Proben im Wert von 44 Millionen Dollar drin. In Wirklichkeit war es einfach nur ein Snickers, oder?
Ja, der nächste Nobelpreis wird ein bisschen teurer. Sie sagen aktuell, es gibt keine Anzeichen für Sabotage, aber sie haben den Fall natürlich trotzdem an die Polizei weitergegeben. Und es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Es gab einen großen Fall, der viel Aufmerksamkeit erregt hat, 2020 in New York. Da hat eine Reinigungskraft an der US-Hochschule Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, however, wie man das ausspricht, da hat eine Reinigungskraft einen Gefrierschrank wegen eines störenden Signaltons abgeschaltet. Und das war so richtig bitter, weil die haben extra Schilder angebracht. Die wussten, ey, dieses Gerät, das signalisiert uns, es ist 2 Grad zu warm geworden, ist aber noch alles okay. Wir müssen jetzt aber gerade ein neues Gerät bestellen und deswegen piepst es immer wieder. Und es war Corona, die Lieferzeiten waren lang. Und dann stand sogar irgendwie an diesem Gefrierschrank eine Anleitung, wenn Sie diesen Stummschaltungsknopf drücken, dann können Sie das Piepsen ausschalten. Es tut uns unglaublich leid. Ja, was hat diese Reinigungskraft gemacht? Sie hat nicht das Schild gelesen, sondern sie hat einen Sicherungskasten gesucht und das Problem grundsätzlich gelöst. Ja, dann waren halt auch diese ganzen Proben nicht mehr zu retten. Da wurde auch von einer Million US-Dollar gesprochen, 20 Jahre Forschung, da ging es irgendwie um Photosyntheseforschung. Ganz bitter. Mir ist da direkt von das Albert Einstein zugeschriebene Zitat eingefallen: 2 Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Soll er ja gesagt haben.
Mir fällt da ein Spruch aus meinem eigenen Physikstudium ein: Du hast es nicht richtig verstanden, wenn du es nicht mal kaputt gemacht hast. Aus der Experimentalphysik. Das stimmt durchaus, aber ich weiß nicht, ob das auch für Putzkräfte gilt.
Ja, maybe not. Aber ich erinnere mich auch, also irgendwie Freunde von mir, denen ist das irgendwie mal passiert. Ich habe, also das ist so ein urbaner Mythos, ich weiß auch nicht genau, dass eine Person mal eine Klimaanlage in einem Rechnerraum ausgeschaltet hat, weil da ja gerade niemand gearbeitet hat. Aber ne, wer viel mit so Supercomputern und mit leistungsstarken Rechnern arbeitet, weiß, es ist völlig normal, dass manchmal in diesen Räumen niemand drin ist, weil die Dinger brauchen ja dann wieder eine Viertelstunde, um zu rechnen. Und ja, die haben da gerade irgendwie so, keine Ahnung, Strukturaufklärung oder so super Aufwendiges gerechnet. Also Strukturaufklärung ist irgendwie so Zusammensetzung von Atomen in einem Molekül und das ist sehr aufwendig, however. Und sie hat die AC ausgemacht, die Klimaanlage. Und als sie zurückkam, sind halt diese Rechner fast geschmolzen. Und die haben dann Eis von der Tankstelle geholt, aus jeder Eismaschine in der Uni, um irgendwie versucht, diesen Raum wieder runterzukühlen, damit diese Rechner nicht sterben. Also so ein kleiner Druck auf so einen Schalter oder auf so einen Sicherungskasten, da kann ja nichts passieren, kann ganz schön viel an der Forschung kaputt machen. Und am Ende kann man das natürlich als große Kritik an der Forschungsinfrastruktur, dem schlechten Ausgestattetsein mit Geld, dass man sich keinen zweiten Gefrierschrank leisten kann, das kann man als sehr große Systemkritik verstehen und ich möchte an dieser Stelle sie auch gerne anbringen.
Aber keine Kritik an den Putzkräften.
Nein,
ich finde es ja, also ich finde das erschreckend, ja, dass du irgendwo putzen kannst und dabei solchen Schaden anrichten kannst. Den Menschen kannst du ja keinen Vorwurf machen, dass sie das, also na gut, Klimaanlage ausschalten ist vielleicht schon ein bisschen, ich sag mal, eigeninitiativ, proaktiv, kann
durchaus
man im Mehrungsgespräch sagen, ich ergreife gerne Initiative.
Ja, oder einen Sicherungskasten zu bedienen, ne?
Aber wenn es gefährlich ist, wenn da jemand Mist machen kann, dann finde ich, muss man die Menschen auch davor schützen.
Absolut.
Also, da wäre vielleicht mal eine Schulung nötig, dass man sagt, wenn du hier putzt, dann bitte nicht an diesem Gerät herumfummeln.
Ja, das kann man natürlich dann wiederum auch als Systemkritik verstehen. Hier, weißt du, überall wird gespart und natürlich dann auch bei den Putzkräften und bei der Ausbildung. Naja, oder man lässt halt einfach die Doktoranden billig putzen. Da hat man ja auch die Zeitverträge, also wäre es ja auch kein Problem. Naja.
Da sage ich gar nichts zu, aus eigener leidvoller Erfahrung. Attraktive Menschen haben es leichter im Leben.
Ja.
Stimmt's, Julia?
Also, es ist etwas, was durchaus zu beobachten ist und wahnsinnig unfair ist, ja.
Gilt das wohl auch vor Gericht? Also komme ich mit einer milderen Strafe davon, wenn ich besser aussehe?
Pretty privilege.
Das wurde jetzt, ja, untersucht. Es ist tatsächlich so, dass Attraktive es im Leben leichter haben, das sagt die Wissenschaft. Gibt es ganz viele Studien zu. Also zum Beispiel, attraktiven Menschen wird eher geholfen. Sie verdienen mehr, sie kriegen eher einen Job. Also, man nennt das Halo-Effekt. Halo von Halo eben, also ein Heiligenschein, dass du irgendein Merkmal hast, was alles überstrahlt und dann schließt man von diesem Halo, von dem Heiligenschein auch darauf, oh, sieht gut aus, muss auch ein Heiliger sein. Und es wurde sogar schon untersucht, wie das vor Gericht ist, mit krassen Ergebnissen. Die sind aber jetzt alle alt, also kleiner Recap, was bisher geschah. Zuletzt bei Fucked Up.
Dumm, 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 dumm.
Intro überspringen. So, Gefängnisinsassen, die zu Tode verurteilt waren, wurden als weniger vertrauenswürdig eingestuft, als die, die eine lebenslange Haftstrafe erhalten haben. Also irgendwie gibt es da wohl einen Zusammenhang. Mhm. Du guckst den an, sagst, ah, der ist zum Tode verurteilt. Ja, der sieht auch nicht so vertrauenswürdig aus. Wenn es um Kleinigkeiten vor Gericht geht, dann gewinnst du als Angeklagter eher, wenn du ein Babygesicht hast. Oder generell, attraktive Menschen, insbesondere Frauen, werden seltener verhaftet und auch seltener verurteilt. ganz offensichtlich spielt also eine Rolle, wie du aussiehst, bei der Frage, wie geht das Strafverfahren für dich aus?
Aber du sagst, es sind veraltete Forschungsergebnisse.
Genau, denn diese Forschung ist sehr kompliziert. Man weiß zum Beispiel nicht, ist es wirklich die Attraktivität der beklagten Person, die hier den Einfluss macht, oder stehst du einfach neben einem sehr unattraktiven Kläger oder einem sehr gut aussehenden Staatsanwalt oder einer Staatsanwältin? Also das kann man gar nicht trennen.
Okay.
Oder wenn man sagt, ich mache jetzt mal Laborbedingungen, so ein Laborprozess, dann sagst du, okay, ich nehme ein paar Geschworene, Testgeschworene, haben die die Möglichkeit, sich zu beraten? Ist das zum Beispiel wichtig? Oder, was ganz oft ist, du sagst, okay, wir nehmen mal zwei hier, einmal hässlich, einmal schön und keine Abstufung. Und wir alle wissen ja im Leben, ne? Die Grauzone ist sehr groß, es gibt nicht nur hässlich und schön. Oft wird auch nur eine einzige Sorte von Verbrechen untersucht oder die Leute haben ein Foto bekommen. Man sagt ja, komm, ein statisches Foto, ja, wer weiß. Also jetzt mal aufräumen. PsychologInnen der University of Lincoln in Großbritannien, die haben das untersucht und sagen jetzt nach ihrer Untersuchung, der Halo-Effekt scheint vor Gericht doch nicht so zu ziehen.
Oh, gute Nachrichten. Ist Justiz ja wirklich doch blind dann am Ende?
Blind weiß ich nicht. Zumindest steht sie nicht so auf sexy Gesichter oder lässt sich irgendwie da beeinflussen. Sie haben 100 Testgeschworene genommen und die sollten bewerten, wie attraktiv ist der Angeklagte und wie schuldig ist der Angeklagte. Und der Angeklagte war ein echter Angeklagter. Sie haben ihnen Videoclips von 60 echten Angeklagten präsentiert, von einem YouTube-Channel, wo du so Live-Court-Streaming machen kannst. Und sie haben echt 60 echte Angeklagte unterschiedlicher Attraktivität herausgesucht und gemutet, damit du wirklich nicht irgendwie durch Stimme oder Rhetorik beeinflusst wirst. Und dazu gab es die Beschreibung eines echten Verbrechens, aber von einem ganz anderen Prozess. Und zwar aus drei Kategorien: Raub, sexueller Übergriff und Mord. Und dann kam raus, tatsächlich auch hier ein paar schwache Hinweise, attraktivere Angeklagte werden bei Mord weniger für schuldig befunden als bei sexuellem Übergriff. Bei sexuellem Übergriff denkt man sich, ja, oh ja, der sieht gut aus.
Das traue ich dem eher zu, okay.
Das sind aber super schwache Effekte. Ja. Also die Statistik sagt, ja, wir können einen Unterschied erkennen hier in diesen Messdaten, aber die sind so schwach, selbst wenn die Attraktivität einen Einfluss auf die wahrgenommene Schuld hat im echten Leben, dann ist es so wenig, dass es im echten Leben wahrscheinlich auch gar keine Bedeutung hätte.
Okay, das heißt, der Halo-Effekt vor Gericht zieht nicht unbedingt.
Der zieht nicht, hier nicht,
nicht
unbedingt.
Nicht signifikant, genau. Sagen wir es so.
Warum meinst du, ist das so, wenn man sonst weiß, du kriegst einen besseren Job, dir wird eher geholfen und so weiter?
Boah, das ist voll die gute Frage. Vielleicht, weil man sich dessen bewusst ist, dass es so ist, oder weil man sich denkt, jetzt sieht er auch noch gut aus, jetzt soll er nicht auch noch eine schwere Strafe kriegen. Der hat schon leicht genug im Leben. Gibt es Erklärungsansätze?
Ja. Ach so, oder? Nee, aber du kannst nur mutmaßen.
Ja.
Ein einigermaßen objektiver Befund ist, offensichtlich spielt das Aussehen nicht so eine Rolle, wenn es um Mord und Vergewaltigung geht. Man könnte also denken, das ist jetzt aber Spekulation, diese Vorwürfe sind so schwerwiegend, dass du da gewichten kannst. Dass dein Kopf sagt, nee, also hier geht es um sowas Wichtiges, da gucke ich jetzt nicht mal drauf, ob die Person schön aussieht. Weil bist du eine schäbige Mörderin oder möchte ich dich hier einstellen und dir ein gutes Gehalt zahlen? Das sind schon zwei verschiedene Dimensionen.
Da kriegen unsere Spatzenhirne vielleicht hin, ihren moralischen Kompass doch so ein bisschen einzunorden.
Ja.
Ne?
Ja. Man kann aber schon sagen, generell sind wir Menschen mit unserem Spatzengehirn visuelle Wesen.
Ja.
Wir lassen uns auch gerne blenden. Ich hatte mal eine Begutachtung von einem Sonderforschungsbereich. Und da wurde gesagt, alle WissenschaftlerInnen kommen bitte für diese Begutachtung im Anzug.
Oh.
Oder im Kostüm. Und ich dachte mir damals erst, okay, wenn man sich hier bei der DFG um zig Millionen Fördergelder bewirbt, dann kann man sich auch mal einen Anzug anziehen, so wie man sich auch schick macht für ein Bewerbungsgespräch. Aber rückblickend halte ich das für keine gute Idee, denn damals gab es ziemlich Theater, weil das einige WissenschaftlerInnen einfach nicht wollten. Sag zum Beispiel, ich habe keinen Anzug. Und ich kaufe mir doch jetzt nicht extra einen, nur um hier ein paar Millionen Fördergelder zu bekommen.
Ja, stimmt.
Ich habe gedacht, man kann sich damals also auch wirklich sehr bockig präsentieren. Alter, dann leih dir einen Anzug für den einen Tag, ist die Ansage. So what, dann zieh dir einen Anzug an. Aber an dem Tag dann selber dachte ich, das ist hier alles extrem unauthentisch. Das sah halt aus wie eine Konfirmation.
Voll.
Da waren also mehrere hundert Leute, alle im Anzug, den du sofort angesehen hast, dass sie nicht sehr oft und nicht sehr gerne einen Anzug tragen.
Wahrscheinlich hatte die Hälfte auch ihre Konfirmationsanzüge einfach an.
Vielleicht. Wobei, meiner wird mir nicht mehr passen. Andererseits, wenn ich mir gucke, angucke Direktorinnen und Direktoren vom Max-Planck-Institut, die sehen auf ihrer Institutswebseite auch relativ oft so aus, als hätte man die gerade im Schlafanzug fotografiert. Also irgendwo dazwischen, finde ich, liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Verstell dich nicht, aber sich ein bisschen sozial kompatibel präsentieren, ein bisschen schick machen, ist nicht falsch, oder?
Apropos Kleidung und Aussehen, es gibt Forschung dazu, zu der Frage, warum sich manche ältere Menschen in so knalligen Farben kleiden. Darauf hat jetzt ein Team eine Antwort gefunden, einen möglichen Erklärungsansatz. Man muss ja mal so ein bisschen einschränken. Sie können nichts dafür, sagen die. Das ist keine bewusste Fashion-Choice oder irgendein Gen, was anspringt, sobald man das 60. Lebensjahr überschreitet, sondern es passiert einfach, weil die Wahrnehmung sich möglicherweise verändert, die Farbwahrnehmung.
Ach.
Ich finde, es gibt irgendwie so zwei Teams, wenn man sich ältere Menschen anguckt, Pensionärinnen, Pensionäre, Rentnerinnen, Rentner, was gibt's noch? Senioren, also alle, die da, die Best Ager sind. Also wir machen jetzt natürlich große Schubladen auf, ne? Das heißt, wenn ihr in dem Alter seid, wir haben euch lieb, fühlt euch bitte nicht beleidigt. Es gibt so zwei Teams, die einen, die ins Rentnerbeige abrutschen und das Sad Beige einfach nur noch in beigen Anoraks und beigen Hosen rumlaufen gefühlt. Und dann die irgendwie so in die knallige Richtung gehen, wo plötzlich Knallblau mit Knallorange kombiniert wird. Das beobachte ich schon auch, die so richtig bold werden in ihrer Farbauswahl. Und mit diesen knallfarben liebenden älteren Personen hat sich die Forschung beschäftigt, beziehungsweise andersrum, sie haben die Farbwahrnehmung untersucht und dann gesagt, vielleicht liegt diese Beobachtung, dass ältere Menschen vielleicht auch Knallfarben tragen, mit an dem, was sie da rausgefunden haben.
Ich habe auch eine Theorie dazu, aber ich glaube, die ist von der Wissenschaft jetzt nicht haltbar. Ich habe gedacht, einfach die rote Funktionsjacke war bei Chibo im Angebot.
Angebot und Nachfrage spielen da bestimmt auch eine Rolle, ja. Aber hier wollen wir jetzt einmal Biologie zusammenbringen mit kulturellen Beobachtungen. Die haben Folgendes gemacht. Die haben jüngere Menschen genommen und ältere Menschen. Es waren nur so 17 und 20 Leute, also methodisch kann man da nochmal einen Blick drauf werfen, aber wir nehmen das jetzt mal so hin. University College London. Und die haben nämlich geschaut, wie reagieren die Augen älterer und jüngerer Menschen eben auf Farben in ihrer Umgebung. Sie haben diese Menschen in einen sehr dunklen Raum gesetzt und haben den Pupillendurchmesser gemessen. Je nachdem, was für eine Farbe sie dann gezeigt bekommen haben, blau, gelb, rot, alles mögliche, auch eine dunkle Variante, eine sehr gesättigte, eine helle Variante dieser Farbe, haben sie dann genau gemessen, was da passiert. Es ist nämlich so, wenn wir eine Farbe sehen, dann verengt sich unsere Pupille als Reaktion auf eben Helligkeit, Farbsättigung und so weiter, ne? Also wenn du jetzt in einen pinken Raum kommst, kann es ja auch sein, dass es so eine ähnliche Wirkung auf dich hat in dem Moment, wie wenn du in einen ganz hellen Raum kommst. Ne? Also das ist auch Sättigung kann auch eine Anstrengung für unser Auge bedeuten, sage ich mal. Und sie haben herausgefunden, bei den älteren Menschen verengt sich die Pupille weniger bei Farbsättigung, vor allem bei Grün und Magenta, als bei jungen Menschen. Und vermutlich ist auch der Gehirnteil, der die visuelle Farbinformation verarbeitet, einfach daran beteiligt, dass der im Alter auch physisch weniger empfindlich für knallige Farben wird.
Ja, ist doch klar, die haben schon alles gesehen.
Eben, die haben schon alles gesehen, die sind einfach ein bisschen abgestumpft. Und interessant ist aber auch, was dann natürlich so ein bisschen weiterführende Forschung ist, dass dieses Abstumpfen, sage ich jetzt mal ganz platt, auch bei bestimmten Demenzformen beobachtet wird. Und da wurde auch schon mal festgestellt, dass bei bestimmten Demenzformen die Wahrnehmung von Farbe auch weniger intensiv wird. Also dass sich das irgendwie in unserem Gehirn auch wirklich niederschlägt, das konnte man schon mal nachweisen. Und der Dr. Van Leeuwen, der das untersucht hat, der sagt eben, vielleicht erklären unsere Ergebnisse, warum sich auch, ne, nicht nur unser Geruch verändert, wenn wir älter werden oder wir sehen schlechter, sondern auch unsere Farbwahrnehmung oder unsere Farbvorlieben verändern, wenn wir älter werden. Und warum manche älteren Menschen sich gerne in Bold Colors, also in Color Blocking, in Knallfarben kleiden. Ich finde das total interessant und ich werde das nächste Mal, wenn ich spazieren gehe und ältere Menschen in knalligen Farben sehe, denkt ihr gerade, ihr lauft in Pastell rum? Ist das ein Pastellgrün? Nein, das ist ein Knallgrün. Denkt ihr gerade, ihr lauft in einem pastelligen Rosa rum? Nein, es ist ein Knallrosa. Und ich fühle mich etwas ertappt. Mein Kleiderschrank ist nämlich auch sehr pastellig und ich frage mich, wie ich mal werde, wenn ich älter werde.
wenn ich die ältere Person bin, der du sagst, glaubst du, du trägst gerade was Pastelliges? Nein, es ist bold. Dann würde ich sagen, naja, also welche Farbe das hier ist, das ist ja wohl, da gibt es auch dieses Grün, ist das Grün, ist das Blau, das Kleid im Internet und so. Ja, also das Gold, ist ja sowieso Gold. Gold, ja. Es ist ja sowieso hochgradig fraglich, ob andere Leute die gleiche Farbe sehen wie ich. Ob das, was ich rot finde, auch für dich ein Rot ist.
Ja.
Das weiß ich ja sowieso nicht. Aber du hast gerade einen spannenden Punkt zwischendurch gesagt, der noch eine viel bessere Erklärung ist, außer die Funktionsjacke war im Angebot. Du meintest gerade, wenn wir älter werden, lässt der Geruchssinn nach und auch der Sehsinn.
Ja.
Die sehen einfach schlechter. Wurde das ausgeschlossen, dass die einfach nicht so gut sehen und gedacht haben, sie haben sich eine schicke Jacke gekauft, aber es war leider vollflächig türkis?
Das ist auch was ich gelernt habe. Also die sagen, methodisch haben sie ausgeschlossen, dass diese Menschen Anzeichen von Katarakten haben, also grauen Star, Linsentrübung. Und ich habe gelernt, dass Linsentrübung, also ne, ich bin ein junger Mensch, ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt, dass das eine ganz normale Alterserscheinung auch ist, dass extrem viele Menschen einfach diese bestimmte, ich sage jetzt mal so einen leichten Sepia-Filter im Laufe ihres Lebens aufs Auge kriegen. Und das tatsächlich auszuschließen, stelle ich mir methodisch auch ein bisschen schwierig vor. Die müssen ja theoretisch ihren Katarakt entfernt bekommen haben, dass man ganz sicher ist, dass sie keinen haben. Naja, wie auch immer.
Und schon wird die Studie sehr aufwendig.
Ja, das stimmt. Es wird teuer plötzlich. Sehr viele OPs werden nötig. Aber weitere Gedanken, die ich dazu habe, waren, ich weiß nicht, ob du es mal beobachtet hast, jetzt kommt wieder die Medienkulturwissenschaftlerin bei mir durch.
Bei mir nicht.
Facebook-Bilder von älteren Personen, also so von meinen Eltern und älter, die sind ja nicht nur immer eine sehr lustige Perspektive, meistens so leicht von unten, oft mit Sonnenbrille, sondern wenn ältere Menschen ein Bearbeitungsprogramm in die Finger kriegen, wird die Sättigung sehr gerne sehr hoch gedreht. Habe ich mich auch gefragt, liegt das vielleicht auch daran? Oder ich bilde mir auch ein, wenn ich bei älteren Menschen zu Gast bin und deren Fernseheinstellungen sehe, ist da auch oft sowohl Kontrast als auch die Sättigung sehr hoch gedreht worden. Also möglicherweise kann ich da mehrere Phänomene des Alltags noch mit erklären.
Dazu habe ich auch eine coole Theorie, weil ich las letztens was über Filmästhetik.
Ja.
Dass die Filme der 90er, auch die Blockbuster, auch die richtig teuren, einfach eine andere Visualität mit sich brachten als aktuelle. Und dass einer von den vielen Faktoren, in denen sich das niederschlägt, ist Kontrast. Also wenn du einen richtig krassen Actionfilm, hier Marvel, was auch immer, dir heute anguckst, ist es einfach extrem hell, dunkel, sehr, sehr kontrastreich. Und du hast eigentlich von früheren Filmen nur Matrix mit so einem krassen Kontrast und sonst eher alles so Mid-Level. Mhm. Und dass das unter anderem dazu beiträgt, dass ältere Filme als altbacken oder schlecht gealtert empfunden werden, einfach weil sie in einer anderen Optik nachbearbeitet wurden. Und nicht unbedingt nur, weil damals die Effekte schlecht waren, sondern einfach die Optik des Bildes.
Total.
Und vielleicht liegt es ja daran, dass modern ist viel Kontrast. So, jetzt bin ich eine ältere Person, jetzt gucke ich aber keine modernen Filme, sondern nur was Altbackenes. Aber um zu Hause das Gefühl zu haben, es ist modern, drehe ich mir einfach so den Kontrast hoch, bis das Bild aussieht wie ein aktueller Marvel-Film.
Wilde Theorie. Aber könnte man
wird
sich
schwierig
mal angucken.
Zu testen.
Schwierig zu testen, absolut. Aber dass wir einfach bestimmte visuelle Muster lernen und die dann verknüpfen, ist ja auch eine. Wer hat sich mal ausgedacht, dass Traumszenen immer am Rande verschwommen sind? Oder wer hat sich gedacht, dass Rückblenden in Sepia sind? Ne? Das sind alles einfach visuelle Formen, Repräsentationen, die wir gelernt haben und einfach anwenden. Aber eine Sache möchte ich noch sagen, weil ich mich natürlich auch mit diesem Rentnerbeige beschäftigt habe. Wenn ihr was Schlaues sagen wollt, kulturanthropologisch nachdenken über Mode. Rentnerbeige zum Beispiel ist Ausdruck der zeitlichen Rhythmisierung von Kleidung. Sieht man auch daran, zum Beispiel zu sagen, Totenhemd. Ne? Das ist da wird die Kleidung einer Zeit, einer Situation zugeordnet. Freizeithose, Businessanzug. Und auch das Rentnerbeige, kulturanthropologisch Ausdruck einer zeitlichen Rhythmisierung von Kleidung. Hat mir sehr gut gefallen. Kann mal wieder sehr schlau klingen. Das möchte ich euch mitgeben.
Die Hauptfigur in Findet Nemo ist ein Anemonenfisch.
Ja.
Und um diese Fische geht es in einer aktuellen Forschungsarbeit. Diese Anemonenfische, die leben ein friedliches Leben in einer wunderschönen, weichen, kuscheligen Anemone. Deshalb heißen sie so. Diese Kolonie ist meistens, oder wie nennt man das? Ja, ich glaube Kolonie, ist ein Männchen, ein Weibchen und die Jungtiere. Ich würde ja Familie sagen, aber was weiß ich nicht. Sie sind also glücklich und friedlich. Andere Fische schauen auch mal vorbei. Sie sind gastfreundlich, sie haben gern Besuch. Dann aber guckt ein anderer Anemonenfisch in die Anemone. Und aha, da werden die Eigentümer aggressiv. So geht's hier nicht, Freundchen. Ein Eindringling, das ist privat. Und der Herr des Hauses, Vater Anemonenfisch, greift den anderen Anemonenfisch an. Der beißt. Und die Wissenschaft fragt sich jetzt, woher weiß der Agrofisch, welchen Eindringling er angreifen muss? Denn bei anderen Arten ist er ja gelassen. Er greift ja nur seine Artgenossen an.
Okay, ich habe jetzt gerade eine Filmszene vor meinem inneren Kopf, vor meinem inneren Auge, dass Marlin, der superliebe Papa von Nemo, aggressiv wird. Das nimmt einen ganz neuen Dreh.
Ja, so Animationsfilme sind ja selten naturgetreu, auch Spider-Man. Wir wissen ja, die Spinne sondert den Faden aus ihrem Hinterteil ab. Das ist bei Spider-Man auch nicht naturgetreu dargestellt. Zurück zu den Anemonenfischen.
Ja.
Am Okinawa Institute for Science and Technology, da haben sie dann verschiedene von diesen Anemonenfischen gezüchtet. Die sehen also in etwa so aus wie Nemo. Mhm. Manche haben dann drei Streifen, manche haben keinen Streifen, manche haben zwei Streifen, manche sind zur Hälfte schwarz, andere sind fast völlig schwarz und haben noch so ein Kleckserrot dabei. Also gibt es sie in verschiedenen Gestalten. Und dann haben sie etwas festgestellt. Die Wissenschaftler, nicht die Fische. Am häufigsten wurden Einbrecher angegriffen, die von der eigenen Art waren. Also die Orangenen mit drei Streifen.
Okay.
Kleiner sprachlicher Hint, ich glaube, es heißt die Orangen. Man flektiert das, glaube ich, nicht. Also Orangen, die Orangen,
ja,
mit,
ja, schwierig.
Nicht Orangenen, genau wie Lila. Lila wird auch nicht flektiert, ne? Die Orangen mit drei Streifen.
Orangefarbenen, ja.
Die Orange, die Fische im Farbton Orange.
Ja, so, danke.
Drei Streifen. So, streifenlose Fische wurden praktisch nie angegriffen. Und die mit zwei Streifen manchmal. Und jetzt ist angeblich die wissenschaftliche Frage, wie machen die das? Wie unterscheiden die das? Ich finde, es liegt ziemlich auf der Hand, aber also die sehen ja verschieden aus. Also die Fische sehen verschieden aus und die mit drei Streifen werden angegriffen. Ich finde, da gibt es nicht viel zu forschen, aber es wurde gemacht. Also jetzt nochmal, zweites Experiment auf Okinawa, in Japan. Sie haben jetzt Plastikscheiben genommen als Modell für die beteiligten Fischarten und die Plastikscheiben versehen mit drei Streifen, zwei Streifen und null Streifen. Echte Clownfische dazu und siehe da, ich glaube, das ist ohne S, ich bin heute sprachlich nicht gut drauf, Clownfische heißen, glaube ich, ohne dieses Binnen-S. Die Clownfische greifen die Plastikkollegen genauso an wie die echten. Also die mit drei Streifen Attacke, die mit zwei Streifen manchmal und die mit null Streifen fast nie.
Hä? Das, okay, wild.
Ja. Und jetzt weiß man schon aus früheren Studien, die Menge an weißer Farbe spielt keine Rolle. Also, oh, der ist eher weiß, der ist von meiner Sorte, oh, der ist gar nicht weiß, das nicht. Also das entscheidende Distinktionsmerkmal ist offenbar Anzahl der Streifen. Das heißt, der Clou dieser Forschung ist, und das ist die Überschrift, die man dann auch jetzt häufig findet, Clownfische können bis drei zählen. Die sehen, aha, das ist drei Streifen, angreifen.
Okay, verrückt. Aber haben auch Clownfische mit drei Streifen andere Eigenschaften tatsächlich?
Keine Ahnung, ich habe mich jetzt nicht so mit Clownfischen beschäftigt. ich finde es nicht verwunderlich, diese ganze Studie. Also erstmal können sie bis drei zählen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, die zählen. Sie sehen halt drei Streifen.
Ja.
Aber wenn mir jetzt eine Katze begegnet, dann entscheide ich ja auch, dass es sich um eine Katze handelt, indem ich mir die angucke. Klar, man soll nicht so auf Äußerlichkeiten achten, auch auf den Charakter, aber wenn es darum geht, schnell zu entscheiden, Freund oder Feind.
Ja.
Ja, ich glaube, da bin ich etwas schneller, wenn ich gucke, aha, Pelz, Schwanz, Schnurrhaare, eher kein Mensch. Ne? Und dass die Fische jetzt ihre Artgenossen an irgendwas Charakteristischem erkennen, ist ja klar. Und wenn bei denen eben charakteristisch ist, drei Streifen, dann wundert es mich nicht, dass die drei Streifen erkennen können.
Ja, das stimmt. Also wenn man das so sieht, ja. Aber das Schwierige bei Forschung mit Tieren ist ja immer, wir können nicht in sie reingucken. Ne? Also wir können sie nicht fragen. Wir können ihnen.
Also reingucken schon, nennt man ja, dann sezieren, aber
danach sagt der Fisch nicht mehr so viel. Okay, gut. Also diese kleinen Tiere sind möglicherweise fähig, Artgenossen zu erkennen. Wow, danke für diese Forschung. Was machen wir damit?
Bei der Überschrift Clownfische können bis drei zählen, habe ich sofort an diese Zirkusnummern gedacht, so mit den zählenden Pferden, wo immer rauskommt, das kann keiner reproduzieren, die können immer nur in bestimmten Settings zählen und nur wenn da, ne, also ja, das, diese vermeintlichen Wundertiere. So, wenn das Thema Pferd durch ist, kann man sagen, hereinspaziert, schauen Sie, dieser Clownfisch kann bis drei zählen. Aber er zählt halt nicht, er reagiert nur auf die Zahl drei. Hm. Weiß ich nicht, ob das so viel Eintritt rechtfertigt.
Na. Ich habe noch was Kleines, um Clownfische zu entzaubern. Wir haben ja über Findet Nemo eingangs gesprochen. Und ich glaube, dass es bei denen so ist, also oder Anemonenfische, ne, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, dass wenn das Weibchen stirbt, das größte Männchen der Kolonie zum nächsten Weibchen wird. Und deswegen ist die Geschichte von Findet Nemo eigentlich so tragisch, weil die Mutter stirbt ja. Das heißt, Marlin, der liebende Vater, der nicht aggressive Vater, wird dann zur neuen Mutter. Aber das wird in Findet Nemo natürlich nicht erzählt. Weißt du, biologisch sind sie wieder nicht korrekt unterwegs.
Ja, wenn man sich so überlegt, die Bindung zur eigenen Mutter, Vater könnte ja jeder sein, das Recht in Tierwelt, ne? Irgendwie schnell Samen verspritzen und weiter, so sind die Männer. Aber die Mutter ist was Besonderes und wenn die wegfällt, finde ich es gut, dass es dafür Ersatz gibt. Ich würde mich ja bei der ganzen Forschung weniger dafür interessieren, wie der Clownfisch die Streifen unterscheidet, sondern eher, warum er auf seine Artgenossen steil geht und nicht etwa auf andere Fische.
Das wurde auch beobachtet, dass andere dürfen einfach mal so ins Haus kommen, so bedienen sie sich und gehen sie wieder.
Ja genau, also er greift ja den mit keinen Streifen.
Achso, ja, ich habe jetzt gerade an so ein Hai gedacht oder so. Aber ja, okay, ja, wenn wir einfach die Fische mit Streifen nehmen, ja.
Ich glaube, der Hai kommt deswegen nicht rein, weil dafür ja die Anemone gut ist.
Ja, das stimmt.
Die Anemone ist ja giftig oder ne, die hat ja so nesselnde... Ja. Giftige Tentakel. Okay, da kommt also ein anderer Anemonenfisch, der anders aussieht und da ist alles easy. Wobei andererseits, wenn ich jetzt drüber nachdenke, doch, ist plausibel. Ich nehme die Frage zurück, weil wenn jetzt plötzlich bei mir ein Fremder im Haus steht, dann bin ich wahrscheinlich auch tendenziell aggressiver, wenn das ein fremder Mensch ist und jetzt nicht irgendwie ein fremdes Ozelot.
Ja, stimmt. Wenn du wieder die Katze dann siehst, ah ja, Fell, Schwanz.
Ja, fremde Katze, okay, ist vielleicht nicht so geil, aber hallo. Aber fremde Einbrecher, nee, Sekunde mal.
Ja, Leute, dann kommt gut in die nächste Woche. Das war es schon wieder mit Fakt ab für diese Woche. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Und ich möchte nochmal ganz, ganz liebe Grüße an die Leute sagen, die bei uns live waren in Mannheim beim SWR Podcast Festival vergangenen Samstag. Es war wunderschön, euch zu sehen. Es war ganz, ganz toll. Es war sehr traurig, dass du nicht da warst, Ineas.
Jetzt wollte ich fragen, wie es war, aber du sagst schon, es war wunderschön.
Ja, es war wirklich schön. Vor allem einfach unsere Hörerinnen und Hörer mal zu sehen, mit ihnen zusammen zu lachen, Fotos zu machen, zu sehen. Es waren Leute, ich würde mal sagen, so 14, 12-Jährige da. Es waren Menschen im Senioren-B-Spektrum da. Es war eine total nette Gruppe an Menschen und es ist wirklich für uns Podcasterinnen und Podcast, die einfach ja sonst zu Hause sitzen, einfach eine verrückte Erfahrung, echte Menschen zu sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich fand es auch schade, dass ich nicht da war, aber ich freue mich auf die Aufzeichnung.
Ja, die sind im Moment im Festival-Feed. Erstmal exklusiv für ein paar Wochen. Also wenn ihr SWR Podcast Festival in der ARD Audiothek, wo uns natürlich sucht zum Beispiel, da könnt ihr die Folgen schon hören. Wir veröffentlichen die dann in ein paar Wochen hier auch einfach im normalen Feed. Und dann
schnöde Zweitverwertung, aber wir haben euch trotzdem lieb. Wir packen euch den Link zu dem Feed vom Podcast Festival natürlich auch in die Shownotes.
So machen wir das. Und dann sage ich mal, bis dann.
Tschüss.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und hier kommt noch ein kleiner Hörtipp von uns. Und zwar Kekulis Gesundheitskompass. Da werden so Fragen behandelt wie, kann es nach einer Grippe Langzeitfolgen wie nach Covid-19 geben? Oder was bringt es, wenn man einen Dry January ohne Alkohol eingelegt hat oder einlegt? In diesem Podcast, eben Kekulis Gesundheitskompass, da liefert der Professor Alexander Kekulé mit den MDR-Aktuell-Moderatorinnen und Moderatoren Susan Böttcher und Jan Krüger Hintergründe zu Themen rund um Medizin und Gesundheit. Die bewerten natürlich auch relevante Studienergebnisse und sprechen auch über aktuelle gesundheitspolitische Entscheidungen. Also wenn ihr da up-to-date bleiben wollt, hört da mal rein. Und ihr könnt auch eure Fragen an den Wissenschaftler und Virologen stellen. Der Podcast Kekulés Gesundheitskompass kommt alle 2 Wochen donnerstags raus und ihr findet ihn natürlich auch wie uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link auch zu diesem Podcast gibt es in den Shownotes.